Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life im März. Langsam wird es zumindest bei mir hier im Norden etwas besser vom Wetter. Wir haben die ersten Sonnenstrahlen und es ist nicht mehr grau, neblig, regnerisch, stürmisch die letzten Tage auch. Nein, es wird langsam mal besser und vielleicht gehen wir in Richtung Frühling. Ich freue mich auf meine beiden Experten, meinen Experten und meine Expertin, um ganz korrekt zu sein, aus Karlsruhe und auf das Thema Herzrhythmusstörung, Vorhofflimmern. Ich bin gespannt und würde sagen, stellt euch einfach mal vor und wir beginnen mit Dr. Luig, würde ich sagen. Hallo Herr Luig, schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass wir diese Aufzeichnung hier starten können. Bei uns ist das Wetter tatsächlich noch extrem trist, sodass wir viel Zeit haben, in den Räumen zu verbringen. Mein Name ist Armin Luig. Ich bin hier am Städtischen Klinikum in Karlsruhe in der Kardiologie und leite dort die Sektion für Elektrophysiologie, das heißt eine spezielle Abteilung innerhalb der Kardiologie, die sich speziell mit Rhythmusstörungen beschäftigt. Langsamen und schnellen Rhythmusstörungen und die vor allem aber auch die Rhythmusstörungen über katheterbasierte Techniken behandelt. Das heißt über Techniken, wo man versucht, die Rhythmusstörung so zu veröden, dass sie hinterher dann auch nicht mehr auftreten können.
Ja, vielen Dank, dass Sie, wie gesagt, hier heute zu Gast sind. Und dann haben wir noch Dr. Laura Anna Unger. Jetzt habe ich natürlich schon eine kleine Vorstellung vorweggenommen, aber auch von Ihnen fände ich es natürlich super, wenn Sie einmal unseren ZuhörerInnen erzählen, wer sind Sie denn, was haben Sie denn so bis jetzt gemacht und was machen Sie jetzt in dem Bereich mit Dr. Luig zusammen?
Genau, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist, wie schon gesagt, Laura Unger. Ich komme auch hier aus Karlsruhe, allerdings eigentlich vom Karlsruher Institut für Technologie. Da habe ich 2011 angefangen, Elektroninformationstechnik zu studieren. Und dann war relativ schnell klar, dass mich die Medizintechnik da am meisten interessiert. Und dann bin ich langsam in Richtung hier vom Städtischen Klinikum gekommen und habe immer mehr mit Armin zusammengearbeitet. Und ja, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin, auf dem Gebiet auch promoviert habe. Und jetzt momentan arbeite ich eigentlich an der Universitätsklinik Essen, arbeite aber immer noch ganz eng hier im Städtischen Klinikum in Karlsruhe zusammen.
Wunderbar. Jetzt haben wir ja heute ein Thema, ähnlich wie auch schon unsere ersten beiden Folgen. Ich würde sagen, Herzrhythmusstörungen sind den meisten Leuten in irgendeiner Form, können sie damit was anfangen. Und ich glaube auch, daran musste ich dann irgendwie denken, ganz kurz vor der Aufzeichnung, dass es so ein richtig klassischer Fall ist, den man aus irgendwelchen Ärztinnen-Serien aus dem Fernseher kennt. Also es ist ein Szenario, wo wir, glaube ich, alle sogar ein Bild vor Augen haben. Und trotzdem finde ich es immer total wichtig in unserem Podcast, dass wir einmal die Fachseite, also die medizinische Seite, nochmal genau uns anhören, um überhaupt dann zu schauen, wozu ihr wirklich auch forscht. Von daher, Herr Luig, darf ich Sie einmal bitten, dass Sie uns erklären, was sind denn nochmal Herzrhythmusstörungen und vielleicht schon etwas spezieller, was ist Vorhofflimmern?
Ja, also Herzrhythmusstörungen ist natürlich schon auch manchmal noch so ein Nischengebiet in der Kardiologie, aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich ein sehr weitläufiges Gebiet mit ganz unterschiedlichen Rhythmusstörungen, die auftreten können. Angefangen vom klassischen Stolperherz, das in der Antike schon beschrieben worden ist, alleine durch das Pulstasten, wo das Herz ab und zu mal stolpert oder eben auch einen kleinen Aussetzer hat, was übrigens gleich in dem Zusammenhang meistens völlig harmlos ist und was jeder von uns sicherlich schon mal gespürt hat und auch hat und mit dem das Herz völlig problemlos zurechtkommt. Und dann gibt es eben noch auch Herzrhythmusstörungen. Man teilt die so ein bisschen ein in lebensbedrohliche und nicht lebensbedrohliche Rhythmusstörungen. Also gerade, wie Sie angesprochen haben, in den Filmen, die häufig kommen, da werden natürlich die lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen dann auch gezeigt, wo dann der Patient in einen dann doch lebensbedrohlichen Zustand kommt und man dann auch häufig mit einem Elektroschock dann behandeln muss, um ihn wieder zurückzuholen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind aber auch Herzrhythmusstörungen, wo das Herz zu langsam wird. Und da braucht man dann häufig eben so eine Herzschrittmachertherapie, um das Ganze dann wieder in den ordentlichen Takt zu kriegen. Und dann gibt es noch die nicht lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen, die häufig dadurch auffallen, dass das Herz von jetzt auf nachher plötzlich schnell wird, auch meistens sehr schnell, also kann auch mal von jetzt auf nachher einfach 180er Puls oder 190er Puls dann eben ansteigen. Und das ist so der Bereich, wo so die Elektrophysiologie sicherlich aktuell den meisten oder wo es die meisten Innovationen und Behandlungsneuheiten dann auch gibt. Maßgeblich dadurch eben durch die Kathetertechnik. Und dann ist eine Rhythmusstörung, die haben Sie schon angesprochen, das Vorhofflimmern. Das Vorhofflimmern gehört in diese Kategorie eben der nicht lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen, weil sie aus dem Vorhof kommt. Das ist aber auch das Vorhofflimmern. Während die lebensbedrohliche Komponente heißt eben das Kammerflimmern. Das führt extrem schnell zur Bewusstlosigkeit. Das macht das Vorhofflimmern eben nicht. Der Herz wird schnell, das Herz oder häufig schnell, das gibt es in schnellen und langsamen Varianten. Aber es wird vor allem eins unregelmäßig. Und wir sagen da im Fachjargon auch die absolute Arrhythmie dazu. Das heißt, es folgt keiner Überleitungssequenz, sondern es ist einfach ein komplettes Chaos, was herrscht. Der Puls wird dann etwas schneller und unregelmäßig. Und das ist deshalb so Vorhofflimmern so interessant, weil es tatsächlich die häufigste Rhythmusstörung überhaupt ist und vor allem auch die häufigste Rhythmusstörung mit zunehmendem Alter. Das heißt, unabhängig von irgendwelchen Risikofaktoren oder anderen Erkrankungen, die wir haben werden, wird allein unser Alter ein Aspekt sein, warum wir das Vorhofflimmern entwickeln können. Und so haben zum Beispiel 80, wenn wir alle ein Alter von 80 Jahren erreicht haben, haben wir allein schon ein 10%iges Risiko, dass wir Vorhofflimmern entwickeln können. Obwohl wir vollkommen letztendlich ansonsten herzgesund sind. Und das macht natürlich das Vorhofflimmern extrem wichtig in der medizinischen Versorgung. Vor allem deshalb, weil das Vorhofflimmern das Schlaganfallrisiko erhöht. Und es ganz viele Fälle gibt, bei der der Patient zuerst mit den Symptomen eines Schlaganfalls in die Klinik eingewiesen wird und man dann quasi feststellt, dass es das Vorhofflimmern war, das den Schlaganfall verursacht hat. Und das ist in der Hinsicht natürlich dramatisch, weil so ein Schlaganfall natürlich dazu führen kann, dass wir erheblich in unserer Mobilität oder auch Sprache oder geistigen Fähigkeit eben dauerhaft eingeschränkt werden. Und das ist das, was wir versuchen wollen, alle zu vermeiden. Und es gibt tatsächlich eine einfache, und das ist auch die wichtigste Therapie vom Vorhofflimmern, ist, dass man die dauerhafte Blutverdünnung einnimmt. Das heißt, das Blut etwas dünner macht und dadurch wird das Schlaganfallrisiko erheblich gesenkt. Aber um die Therapie einzuleiten zu können, muss man natürlich wissen, dass tatsächlich das Vorhofflimmern auch vorherrscht. Und das ist gar nicht so einfach, weil es nämlich ganz häufig auch nur anfallsartig auftritt. Das heißt, es kann sein, dass wenn man zum Arzt geht und dort ein Langzeit-EKG anfertigt oder normales EKG, dass es vollkommen normal aussieht. Und trotzdem hat man das Vorhofflimmern und das kann tatsächlich auch manchmal ohne Symptome verlaufen oder zum Beispiel auch nachts auftreten, wenn man das nicht beherrscht. Deshalb ist es ganz wichtig tatsächlich, dass wir das Vorhofflimmern erkennen und dass wir das Vorhofflimmern auch dann dementsprechend anfangen zu behandeln. Am wichtigsten durch die Blutverdünnung, aber auch durch andere Medikamente, die versuchen natürlich, den Herzrhythmus wiederherzustellen.
Und ich schätze mal, beim Erkennen kommt Frau Unger ins Spiel. Und von daher würde ich mal fragen, Herr Luik hat es schon ein bisschen angedeutet mit dem Forschungsstand, aber vielleicht können Sie uns ja erklären, wo Sie ansetzen, was Ihre Forschungsarbeit, wo Ihre Schnittstelle quasi liegt und vielleicht auch, was es für Forschung links und rechts gibt.
Genau, also ich persönlich bin tatsächlich gar nicht so stark in der Erkennung von Vorhofflimmern tätig, aber wenn wir da jetzt einen kurzen Exkurs hinmachen, hat bestimmt jeder schon mal eine Fitness-Tracker-Uhr gesehen oder vielleicht sogar selbst am Handgelenk gehabt. Die sind ja mittlerweile tatsächlich in der Lage, entweder den Puls aufzunehmen oder manche davon sogar auch einen EKG, also ein Elektrokardiogramm. Das hat in den letzten Jahren natürlich die Erkennung von Vorhofflimmern draußen im Alltag deutlich verbessert, weil man eben nicht mehr zum Arzt gehen muss, ein EKG anlegen muss und vielleicht dann, wie Armin gerade gesagt hat, Pech hat und das Vorhofflimmern dann halt gerade gar nicht auftritt. Sondern es gibt eben mittlerweile diese Geräte, die jeder zu Hause haben kann, die jeder auch selbst bedienen kann. Das sind EKG-Geräte ganz verschiedener Art, die man auch mobil mitnehmen kann. Und wenn man dann das Gefühl hat, da stimmt gerade was nicht, kann man selber einen EKG aufzeichnen und das dann einem Arzt zeigen. Oder aber es gibt mittlerweile auch schon Software, die automatisch erkennen kann, ob es sich da jetzt um Vorhofflimmern handelt oder nicht. Genau, soweit der Exkurs zur Erkennung. Was ich jetzt eigentlich mache oder womit sich unsere Kooperation beschäftigt, ist tatsächlich eher die Frage, wie behandle ich denn das Vorhofflimmern oder wo behandle ich das Vorhofflimmern, wenn ein Patient das hat? Und da gibt es in der Gruppe, in der ich promoviert habe, zwei verschiedene Untergruppen. Das sind zum einen die Signalverarbeiter. Da beschäftigt man sich damit, was man denn alles aus den Elektrogrammen herauslesen kann, die jetzt ein Arzt wie Armin im Katheterlabor aufnimmt. Mittlerweile sind es ja so viele verschiedene Signale. Ein Katheter hat mitunter 64 Elektroden und dann hat man ja nicht nur einen im Herzen. Dass die Ärzte das zwar visuell unglaublich gut aufnehmen können, aber natürlich hat sich auf der ingenieurtechnischen Seite auch sehr viel getan, dass man eben mit Hilfe des Computers noch viel mehr aus diesen Signalen herauslesen kann, wie man jetzt quasi on-site am laufenden Band mitnehmen könnte. Das ist so die eine Sparte. Und die andere Sparte ist dann tatsächlich die Computermodellierung des Herzens. Da geht es dann darum, Computermodelle zu bauen, die das Herz von einem Patienten, manchmal sogar von einem individuellen Patienten, im Computer nachbilden und wo man dann verschiedene Sachen ausprobieren kann, die man am Patienten jetzt vielleicht nicht unbedingt testen möchte oder vielleicht auch gar nicht testen kann. Also zum Beispiel verschiedene Ablationsstrategien mal vorher auszuprobieren, um zu sehen, was macht es denn für einen Unterschied, welche ist jetzt vielleicht tendenziell vorteilhafter als eine andere. Oder aber auch, man hat die Möglichkeit, die Wirkung von verschiedenen Medikamenten zu testen, indem man dann Ionenkanäle manipuliert, was man am Patient ja gar nicht machen könnte. Genau, das sind so die zwei Sparten. Einmal die Signalanalyse von den Signalen, die die Ärzte aufnehmen, und zum anderen das Bauen von Computermodellen, um eben in Silico, also im Computer, Versuche zu machen, die man am Menschen oder am Tier so gar nicht durchführen kann.
Also das ist für uns tatsächlich auch enorm wichtig, weil so die Standardtherapie, das Standardverfahren für das Vorhofflimmern, wenn man jetzt eine Katheter, wie gesagt, man kann das entweder so lassen und Blut verdünnen, man kann Medikamente geben, um den Puls zu regulieren, oder wenn man tatsächlich das dann so behandeln möchte, dass man das wegkriegen kann, dann kommt eben so eine Art Katheterablation ins Spiel. Das nennt sich auch die Lungenvenenisolation oder die Pulmonalvenenisolation. Da geht man mit Elektrodenkathetern in das Herz hoch, geht quasi auf die linke Seite im Herz rüber. Und man weiß mittlerweile seit 1998 ungefähr, dass es durch eine zusätzliche elektrische Aktivität in den Lungenvenen häufig das Vorhofflimmern beginnt. Und die Technik dazu ist jetzt dort eine Isolationsschicht, um diese Lungenvenen zu ziehen, um, wenn diese elektrische Aktivität kommt, zu verhindern, dass es den kompletten Herzrhythmus aus dem Takt bringen kann. Das ist die Standardverfahren. Und das wird auch sehr viel angewendet, gibt es viele Techniken dazu, das ist extrem etabliert und auch eine tägliche Technik, die man durchführt. Und die Laura kommt jetzt quasi dann ins Spiel, was machen wir dann, wenn diese Standardtherapie nicht zum Erfolg führt? Weil wir wissen, dass wir mit dieser Standardtherapie nur in so circa 70-75% Erfolg haben. Und das liegt daran, dass es eben nicht nur elektrische Aktivität in den Lungenvenen gibt, sondern dass es die auch außerhalb gibt, also quasi im Herzmuskel selber, im Vorhof. Und die zu finden, ist extrem schwer. Und zu verstehen, warum kommt es tatsächlich an dieser einen Stelle dann tatsächlich zu der Initiierung vom Vorhofflimmern, das ist quasi aktuell noch nicht möglich. Und da sind die Verfahren, die die Laura mitentwickelt, extrem wichtig zu verstehen, wie sieht so ein Signal an solchen Stellen aus? Kann ich mit verschiedenen Tests herausfinden, ob es diese Stelle auch dazu führen kann, dass es zum Vorhofflimmern kommt? Und wie kann ich diese Stelle vor allem dann auch orten, dass ich vielleicht in Zukunft genau zusätzlich an diese Stelle hingehen kann und die mitveröden kann und somit den Prozedurerfolg erhöhen kann?
Um vielleicht nochmal auf den Stand der Forschung zurückzukommen. Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die das versuchen, weil es natürlich ja für die Patienten und für die Behandlung der Patienten enorm wichtig wäre, dass man eben genau für die Fälle, wo die Lungenvenenisolation alleine nicht ausreicht, dass man für die Patienten diese Stellen findet, die man zusätzlich veröden muss. In der Vergangenheit gab es da schon einige bekannte Ansätze, die allerdings nicht zu dem Erfolg geführt haben, den man sich versprochen hatte. Einer davon hat sich Kaffee-Ablationen genannt. Das sind die komplex fraktionierten atrialen Elektrogramme, also Elektrogramme im Vorhof, die über eine längere Zeit andauern.
Beobachtet werden.
Ja, schwierig das zu erklären. Und die wurden dann abladiert, also verödet. Hat aber auch nicht zu dem Erfolg geführt, den man sich daraus erhofft hatte. Dann gab es mal noch eine Zeit, in der ganz viele Rotoren gesucht und verödet wurden. Das kann man sich vorstellen wie ein Wirbel, der um ein Zentrum herumdreht. Das Problem ist natürlich nur, dass während Vorhofflimmern im Vorhof ein ganz großes Chaos herrscht und diese Rotoren dann nicht andauernd an einer Stelle zu finden sind, sondern über die Zeit hinweg natürlich über den ganzen Vorhof wandern. Und das hat damit dann eben auch nicht zu dem Erfolg geführt. Und ja, was wir jetzt eben versuchen, ist, alles Wissen zusammenzubringen, was man aus den Elektrogrammen herauslesen kann, das zu kombinieren mit Computermodellen und dann eben auf die Stellen im Vorhof zu schließen, die tatsächlich arrhythmogen, also verantwortlich für den irregulären Rhythmus sind, und die dann eben zu eliminieren.
Jetzt haben wir relativ viel gehört und können uns, glaube ich, auch einiges vorstellen und anderes wieder nicht. Und zwar, wie das praktisch aussieht. Also wir wissen, wozu ihr forscht, was die Problemstellung ist und was der Ansatz ist. Aber wie können wir uns, also wenn ich nach dem Forschungsalltag frage, den gibt es natürlich nicht. Aber wie können wir uns vorstellen, wie zum Beispiel bei Ihnen, Frau Unger, eine Forschungswoche abstrakt dargestellt, wie das so funktioniert, was für Geräte kommen vielleicht zum Einsatz oder welche klassischen Arbeitsschritte durchlaufen Sie, wenn Sie bei sich forschen?
Da kann ich, glaube ich, tatsächlich ganz gut was dazu erzählen. Das ist nämlich auf der einen Seite recht einseitig, sage ich mal, weil mein Hauptarbeitsgerät tatsächlich der Computer ist. Also wir analysieren die Signale, die in der Klinik aufgenommen werden, oder wir erstellen Computermodelle, und dafür braucht man natürlich den Computer. Sprich, mein Hauptarbeitsplatz ist der Schreibtisch. Allerdings, da sind wir uns, glaube ich, beide sehr einig, wären wir lange nicht so weit gekommen, wenn nicht die Kooperation tatsächlich so engmaschig und eng gewesen wäre. Also vor allem am Anfang, aber auch jetzt bis heute eigentlich, bin ich oft hier am Klinikum, sitze bei den Untersuchungen im Katheterlabor mit dabei, schaue mir die Signale dort mit an, bekomme die Diskussionen mit, und eigentlich bekommt man nur so einen Eindruck als Ingenieur, was klinisch wirklich wichtig ist. Also da habe ich am Anfang tatsächlich sehr viel daraus mitgenommen, daraus gelernt, einfach nur, weil ich oft hier war. Das sind Sachen, die kann man in keinem Buch nachlesen, die kann man sich auch nicht irgendwie aus einer Erklärung am Schreibtisch aneignen, meiner Meinung nach. Das bekommt man nur mit, wenn man tatsächlich mit dabei ist. Und am Anfang ging es mir tatsächlich auch so, dass ich da dabei saß oder dabei stand, habe die ganzen Bildschirme gesehen, dann sind da sehr, sehr viele Signale, und auf einmal springen dann alle auf und schreien, johe, wir haben es geschafft. Und als Neuling steht man dann dahinter und denkt sich, ja, sieht halt noch genauso aus wie vorher. Ja, aber mit der Zeit kommt man dann mit. Der Armin hat mir da auch immer ganz viel und ganz geduldig erklärt, genauso wie die anderen, die noch hier mit dabei sind. Und mit der Zeit, muss ich sagen, versteht man dann wirklich einiges. Natürlich niemals alles, weil ich bin eben Ingenieur und nicht Mediziner. Aber das war, glaube ich, so wirklich das Wichtigste mit, dass ich viel mit dabei war, viel auch bei den Studienpatienten selbst mit dabei bin. Weil im Endeffekt kann man Protokolle schreiben, man kann Ablaufpläne erstellen, die dann von den Ärzten abgehandelt werden sollen. Aber am Ende liegt immer ein Patient auf dem Tisch, und der Patient ist halt individuell, und dann kann man halt nicht immer dem Plan folgen. Wenn man dann am Ende die Daten bekommt als Ingenieur und nicht mit dabei war, versteht man, glaube ich, vieles nicht, was vielleicht in der Untersuchung selbst dann anders gemacht werden musste. Also das war auch noch ein, sage ich mal, bedeutender Teil von meinem Arbeitsalltag, oder ist das immer noch, dass ich eben oft auch klinisch mit dabei bin. Genau, und dann kommt vielleicht noch so ein bisschen die dritte Sparte mit dazu. Natürlich machen wir auch, soweit es geht, ex vivo, in vitro Versuche, also wo wir zum Beispiel Katheter mal außerhalb vom Patienten, vielleicht in einem Wasserbad testen, vielleicht auch mal mit einem Stückchen Fleisch vom Metzger testen, da verschiedene Messungen durchführen in verschiedenen Salzwasserlösungen zum Beispiel. Da kann man dann natürlich viel mehr variieren und viel mehr auch die Umgebungsbedingungen kontrollieren, als das jetzt in einem Patienten der Fall wäre. Ja, die drei Sparten kombiniert denn meinen Alltag da? Also zum einen der Computer, zum anderen die medizinische Sparte mit dem Patienten auf dem Tisch und zum dritten dann eben die Ex-Vivo-In-Vitro-Versuche.
Ich kann da vielleicht mal einhaken und sagen, man muss sich das vielleicht so vorstellen, wenn man in so einem elektrophysiologischen Labor ist und dann so ein hochauflösendes 3D-Map, also wirklich eine komplette Rekonstruktion oder Landkarte von der Herzkammer dann letztendlich aufnimmt, dann geht es über ganz, ganz viele Elektroden, ganz klassische Elektroden, die man dort ins Herz legt. Und dann kommen da so Linien dabei raus, die, naja, man kann sie so ein bisschen vergleichen. Ich schaue hier so ein bisschen rechts auf unsere Audioaufnahme hin, die ungefähr so Chaos aussehen wie diese Audioaufnahme. Und dann denkt man plötzlich, guck mal, das ist doch der Punkt, da kommt das Vorhofflimmern her, das ist doch das wichtig, das muss ich doch machen. Siehst du das nicht auch so? Und jetzt sind wir ein relativ ungleiches Paar, also auch von dem, wo man quasi da herkommt, von dem ganzen Wissen her. Da erntet man dann auch mal ein paar Fragezeichen im Gesicht. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, die Laura denkt jetzt ja eher mathematisch. Kann man da eine Sinuskurve durch das Signal legen? Weiß ich nicht. Ja, ich habe ja zum letzten Mal eine Sinuskurve in der Mathematik gesehen habe. Und dann versucht man quasi Patienten zu finden, bei denen das ganz gut geklappt hat und bei denen sehr gut vorangekommen ist. Auf klinischer Seite und ich auf klinischer Seite kann ja nur den Patient behandeln und kann meinen klinischen Erfolg nur dadurch sehen, indem der Patient hinterher frei von der Rhythmusstörung ist. Ich kann ja in der Untersuchung keine richtigen Tests machen, um tatsächlich zu beweisen, dass es so ist. Und da kommt die Laura ins Spiel, die dann quasi das, was sie in der Untersuchung erlebt hat, in einen mathematischen Algorithmus umschreiben muss. Und das ist natürlich die maximal intellektuelle Arbeit dann auch, die quasi das dann versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu organisieren muss, dass man das wiederum reproduzieren kann. Und im dritten Schritt kommen dann die Computermodelle dazu, wo man vielleicht, soweit sind wir noch nicht, in der Lage sind, das im Computer schon zu testen, was vielleicht bei der Ablation dann rauskommt. Und dann wären wir nochmal einen Riesenschritt weiter.
Ja, ich bin ganz beeindruckt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Karlsruhe typisch oder vielleicht Laura Unger typisch ist. Auf jeden Fall weiß ich hier und auch aus anderen Folgen und aus anderen Podcast-Formaten, dass so die größte Herausforderung bei interdisziplinärer Forschung es ist, dass man die jeweils anderen Fachgebiete überhaupt versteht und dass man sozusagen das Wörterbuch sich erschließt, was einem einen Zugang dazu gibt. Und häufig ist nämlich die Problematik, dass das so für mich jetzt etwas besonderer klingt, dass nicht unbedingt so viel Engagement im Raum steht, dass sich, wie Frau Unger jetzt beispielsweise, man da sich immer hinstellt und auch sagt und erkennt, ich muss hier dabei sein, um überhaupt zu verstehen, was hier auch gemacht wird. Deshalb bin ich richtig positiv beeindruckt davon. Aber vielleicht sagt ihr mir auch, das ist hier in Karlsruhe so gang und gäbe, weil das einfach mit dazu gehört, weil es so klar und deutlich ist. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das schon anders erlebt habe.
Also ich glaube, das ist tatsächlich das Besondere auch so ein bisschen hier, dass es so eng ist. Und wir kennen ja auch mittlerweile viele andere Forschungsgruppen weltweit, die wie gesagt auch vielleicht zum Teil eine ähnliche Konstellation haben. Aber tatsächlich ist die örtliche Nähe, wo man sagen muss, das ist tatsächlich vielleicht auch Zufall, dass es dann so ist. Ich habe damals in München angefangen und bin dann hierher nach Karlsruhe gekommen. Und mit meinem damaligen Chef, dem Klaus Schmidt, hatten wir schon immer das Forschungsgebiet Vorhofflimmern. Und wir sind dann per Zufall drauf gekommen, dass das Karlsruhe Institut für Technologie ja auch auf dem Gebiet arbeitet, aber ganz anders. Mhm. Und haben uns dann mal gegenseitig auch besucht mit Lauras ehemaligem Chef, dem Olaf Dössel. Und dann ist diese Kooperation zusammengekommen. Und da hat der Olaf Dössel dann auch tatsächlich explizit jemand gesucht, der auch bereit ist, mit in die Klinik zu gehen und es sich auch vor Ort anzugucken, sodass das letztendlich immer näher wird. Und wir können uns hier mit dem Fahrrad besuchen. Das heißt, wir sind auch in Fahrradnähe. Und das, glaube ich, macht so ein bisschen das Besondere aus, dass man tatsächlich wirklich online und zur gleichen Zeit auch gemeinsam Diskussionen führt und die dann eben auch länger hat und nicht, dass ich denke, dass so das Normale ist, dass man eben diese dreidimensionalen Mappings aufnimmt, die dann exportiert, dann dem Ingenieur zukommen lässt, der die dann wieder importiert und dann daran arbeitet. Der bekommt aber nie live tatsächlich die Untersuchung mit, wie sie dann tatsächlich dann auch abgelaufen ist. Und das, glaube ich, macht so ein bisschen die wirkliche Nähe aus und das Verständnis dann auch füreinander, auf was der eine Wert legt oder der andere Wert legt.
Jetzt ist so eine typische Lief-Schnorr-Frage in diesem Podcast immer eigentlich auch nach den Herausforderungen. Ich sage das gefühlt in jeder zweiten Folge, dass Forschung ja überhaupt nicht geradlinig funktioniert und dass der Sinn von Forschung überhaupt ist, dass ein Problem oder eine Herausforderung im Raum steht, die man ja irgendwie lösen muss. Das haben wir auf jeden Fall schon herausgearbeitet, würde ich sagen, in diesem Podcast. Aber wo sagt ihr denn, gibt es jetzt bei eurer Forschung noch Punkte, wo ihr dran müsst, wo ihr sagt, da sind einfach noch Herausforderungen, dafür haben wir momentan noch keine Ansätze oder wir haben vielleicht schon Ansätze, aber wir benötigen noch die und die Erkenntnis oder das und das Tool, damit wir in 5 Jahren vielleicht die und die Herausforderung beheben können, weiß ich nicht, angehen können. So.
Also aus meiner Sicht ist eine ganz große Herausforderung, die Daten aus dem Patient herauszubekommen, die man bräuchte, um genau zu verstehen, wo jetzt das Problem liegt. Also wir haben ja sehr viele Tools, also da hat sich auch in den letzten 5 oder 10 Jahren sehr viel getan. Also die Katheter sind deutlich hochauflösender, haben kleinere Elektroden, die Signalqualität hat sich verbessert. Aber was im Endeffekt rauskommt, ist eben ein Elektrogramm. Und aus dem Elektrogramm kann man ganz viele Sachen rauslesen, aber eben nicht alles. Also Vorhofflimmern entsteht ja, wenn man jetzt mal ganz tief auf die Mikrostruktur der Zellen runtergeht, entsteht Vorhofflimmern, weil irgendwas mit den Ionenkanälen, den Leitfähigkeiten nicht stimmt. Und die kann man mit einem Elektrogramm einfach nicht messen. Man kann zwar Dinge herauslesen, die sich daraus ergeben, dass da etwas nicht stimmt, aber das sind eben keine eindeutigen Rückschlüsse. Und in den letzten Jahren hat sich da auch einiges getan. Es kam zum Beispiel eine zweite Aufnahmemodalität hinzu. Das ist die elektrische Impedanz, die lokale Impedanz. Da kann man sozusagen den Widerstand des Herzgewebes gegen einen elektrischen Strom messen. Da hat man dann nochmal eine zusätzliche Information, zusätzlich zu denen, die man aus dem Elektrogramm herausziehen kann. Aber ich glaube, wir haben immer noch nicht genug. Da kann sich vielleicht in der Hardware noch vieles tun, vielleicht durch zusätzliche Aufnahmemodalitäten, vielleicht durch neue Katheter oder andere Messverfahren, dass man einfach die Information, die man herausbekommt, ja, reicher macht und die verschiedenen Informationen dann alle zusammenwirft in einen Topf, um dann herauszufinden, wo tatsächlich das Problem liegt. Das kann man natürlich zum einen auch schon tun mit den Verfahren, die man aktuell zur Verfügung hat. Man kann zum Beispiel in verschiedenen Rhythmen messen und dann die Informationen kombinieren oder die Impedanz, die ich gerade erwähnt hatte, also diesen Widerstand kombinieren mit den Elektrogrammen. Aber vielleicht gibt es ja in der Zukunft auch noch ganz andere Möglichkeiten, was man noch so alles minimal invasiv aus dem Patienten herausbekommen kann, um dann zusätzlich zu den Sachen, die schon zur Verfügung stehen, größeres Bild oder ein kompletteres Bild von diesem Gewebe im Vorhof zu schaffen.
Ja, also das ist, denke ich, ein extrem großes Gebiet, wo es noch vorwärts gehen muss. Das Zweite, was ich letztendlich sehe, ist auch, dass wir uns definitiv noch weiterentwickeln müssen in der Vorhersehbarkeit und der Überprüfbarkeit von den Ablationen, die wir machen werden. Also Stichwort, wenn wir abweichend von dem Standardverfahren und zusätzliche Linien oder zusätzliche Punkte abladieren, dann sollten die nicht deshalb abladiert werden, weil der Arzt der Meinung ist, das ist tatsächlich auch gut, sondern sollte in irgendeiner Art und Weise auch nochmal einen Double-Check geben, in dem man quasi auch nochmal simulieren kann, ist das tatsächlich so, ist das tatsächlich ein wichtiger Punkt im Herz und ist es denn auch sinnvoll, quasi den zu veröden oder nicht zu veröden. Und da sind wir noch weit entfernt davon, muss man sagen. Weil da muss ich zuerst die ganzen Voraussetzungen stimmen, die Laura einen beschrieben hat. Und dann müssen wir auch noch Methoden entwickeln, die gerade diese Überprüfbarkeit auch reproduzierbar machen. So, also weg von dem Arzt-individuellen Ablationsansatz hin zu einem Patienten-individuellen Ablationsansatz, wo man dann wirklich sagen kann, das sind die Schwachpunkte in dem individuellen Patient an den und den Stellen und an den muss man modifizieren. das ist, braucht sicherlich noch etliches an Zeit. Ja. Vor allem bei Vorhofflimmern. Wie gesagt, Vorhofflimmern ist halt reines Chaos.
Ja, ich sag das nicht immer, weil es sich nicht immer anbietet. Aber auf der einen Seite sind es natürlich Herausforderungen, die es noch zu bewältigen gilt. Auf der anderen Seite bedeutet das vielleicht auch noch einige Jahre Forschung zwischen Ihnen beiden, was ja vielleicht ganz nett ist. Ja, nicken.
Wir wollen ja nicht arbeitslos werden.
Ja. Jetzt sind wir eigentlich schon nahezu am Ende, aber nachdem wir uns Herausforderungen angeguckt haben und vor allen Dingen den Alltag von Frau Unger, fehlt natürlich noch der Alltag von Dr. Luig. Ich glaube, wir haben schon einige Sachen so rausgreifen können, aber ich fände es trotzdem ganz nett, wenn Sie uns quasi mal, Frau Unger meinte das vorhin so bildlich, mit zu den PatientInnen auf dem Tisch nehmen würden und uns mal erzählen, was da so passiert. Was sind das überhaupt für PatientInnen? Ist das jede Person, die in irgendeiner Form Vorhofflimmern hat? Sind das vielleicht besondere Personen, die an Studien teilnehmen? Und wie können wir uns das vorstellen, was da so passiert, wenn Frau Unger Ihnen über die Schulter schaut?
Ja, das ist alles so ein bisschen gemischt. Der klassische Vorhofflimmer-Patient, überwiegend haben wir Patienten, die eben das Vorhofflimmern spüren. Tatsächlich ist es so, dass nicht dass die überwiegende Mehrheit der Menschheit das Vorhofflimmern nicht spürt. Das hatte ich vorher am Anfang schon erwähnt, dass das manchmal in den Komplikationen Probleme macht oder in der Entdeckung. Aber die Patienten, die dann auf dem Ablationstisch sind, das sind die, die tatsächlich die Vorhofflimmern Episoden spüren, die zum Teil merken, dass es losgeht. Entweder sind die einfach dann beeinträchtigt dadurch, dass es eben nur spüren, aber häufig auch, dass sie eben in ihrer Leistungsfähigkeit dann eingeschränkt werden. Man geht davon aus, dass so die Vorhofkontraktion ungefähr so 15-20% an der Herzaktion letztendlich ausmacht. Und wenn diese Prozentzeile dann fehlen, dann merken das dann doch viele Leute, dass sie dann doch eher schneller Atemnot bekommen, dass sie eben dieses ständige Herzstolpern spüren, was dann unangenehm ist, dass sie nervös werden, dass sie sich nicht mehr richtig belasten können. Und das sind so klassische Symptome, mit denen man dann sich eben in Behandlung begibt. Wie gesagt, die sind so in der Regel zwischen 55 und 65 Jahre alt, wobei das immer die ganzen Studienkohorten angeht. Im Prinzip gibt es alles. Es gibt Patienten auch schon, die mit 30 oder unter 30 Jahren Vorhofflimmern entwickeln. Es gibt auch Patienten, die eben mit 80 Jahren noch so rüstig sind, dass das Vorhofflimmern einfach so stört und dass sie da einfach ihren alltäglichen Alltag oder das, was sie sonst noch machen wollen, nicht mehr bewältigen wollen oder können mit dieser Rhythmusstörung. Zu den Ursachen von Vorhofflimmern wissen wir tatsächlich noch nicht so ganz viel. Wir kennen ganz, ganz viele Genlokalisationen mittlerweile, die das Vorhofflimmern begünstigen, deshalb auch die jüngeren Patienten. Aber wir wissen leider noch nicht, dass wenn tatsächlich ein gewisses Gen dann eben modifiziert ist, das dann tatsächlich auch zum Vorhofflimmern führt oder nicht. Das heißt, dieser Therapieansatz bringt uns aktuell noch nicht weiter. Mhm. Ich habe natürlich von meinem allgemeinen Tag einen ganz normalen Klinikalltag. Das heißt, ich habe eine Station und gehe Visite über die Station und kontrolliere die Therapie von den Patienten. Und dann eben zusätzlich sind dann die Patienten, die auf dem OP-Plan stehen, kommen dann dran. Die Patienten gehen meistens noch in den Untersuchungssaal rein, legen sich auf einen Tisch dann drauf und werden dann steril abgedeckt. Und diesen Raum, den man sich vorstellen kann, das Wichtigste in diesem Raum ist vor allem, dass da eine Röntgenanlage drin steht. Das heißt, das sind so klassische Herzkatheterlabore dann auch, die dann zusätzlich noch ausgestattet sind mit Technik für die Elektrophysiologie. Dann wird in der Regel, der Patient bekommt ja was zum Schlafen, sodass er da schlafen kann. Ganz selten ist es notwendig, dass man wirklich da eine richtige Narkose macht, sondern das reicht so ein bisschen Beruhigungsmittel. Dann letztendlich macht man eine lokale Betäubung und eine Punktion in der Leiste und führt dann die Katheter über die Leiste hoch zum Herz. Das stellt man sich komplizierter vor, als das es ist, aber letztendlich sind die Gefäße, durch die den Körper durchgehen, sehr, sehr groß und das ist eigentlich ein direkter Weg. Dann werden die Elektrodenkatheter ins Herz eingeführt an die entsprechende Stelle. Das geht alles über Schleusen, sodass da auch kein Blut rausgeht und gar nichts. Das heißt, das ist da eigentlich vollkommen problemlos. Und dann startet man letztendlich dieses 3D-System und fängt an, mit dem Katheter die Innenwand des Herzens Millimeter für Millimeter abzufahren und sich die elektrische Aktivität dann anzuschauen, sich dementsprechend einen Therapieplan zurechtzulegen, die Verödungen vorzunehmen. Und wenn man dann fertig ist, dann zieht man die Schleusen wieder raus. Es kommt quasi ein Druckverband auf die Leiste. Es verbleibt auch nichts im Körper. Es kommt ein Druckverband auf die Leiste, damit das letztendlich da komprimiert wird und nicht nachblutet. Und in dem Stadium wacht der Patient dann meistens schon wieder auf. Dann kommt er in das Bett zurück, geht in den, wir haben so einen kleinen Aufwachraum, der dann daneben steht. Und da wacht er dann auf und mit dem Druckverband dran. Und wenn er ganz wach ist, dann darf er auch schon wieder auf die Normalstation hoch. Dann muss der Druckverband noch einige Stunden draufbleiben. Und am nächsten Morgen kann man dann theoretisch eigentlich dann auch wieder problemlos aufstehen und sich auch wieder bewegen.
Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, zusätzlich zum OP, in dem ja der Armin dann drinsteht, beim Patienten gibt es noch einen Vorraum, wo dann zum Beispiel ich bin, aber auch noch anderes Personal, die dann zum Beispiel dieses hochauflösende 3D-Mapping-System bedienen. Armin hat drinnen dann einen Bildschirm bzw. mehrere Bildschirme, auf denen er die Elektrogramme sieht. Aber natürlich muss er seine Hände am Katheter haben und am Patienten. Und draußen im Vorraum sitzen dann eben andere Leute, die dieses Computerprogramm, das 3D-Mapping-System bedienen, vielleicht besondere Einstellungen vornehmen, die jetzt für den Patienten nötig sind, vielleicht auch die 3D-Geometrie so hindrehen, damit Armin das richtig sehen kann, wo er gerade hinschauen muss, vielleicht aber auch noch ein paar manuelle Korrekturen vornehmen, wenn vielleicht die Geometrie mal ein bisschen ausgebeult ist oder wenn das System ein Elektrogramm falsch verstanden hat und man den einen Punkt dann löschen muss. Da ist draußen sozusagen hinter der Glasscheibe dann auch noch Aktivität geboten.
Also die Information, die während der Untersuchung abläuft, ist schon enorm. Also wir haben aktuell 8 Monitore dort hängen, beziehungsweise in einem, oder die Alternative dazu ist halt wirklich so ein Riesenmonitor, dann über so 1,5 mal 2 Meter ungefähr, wo man sich dann die verschiedenen Informationen dann eben darauf verteilen kann, sodass man die dann alle im Blick haben kann. Also das ist schon ein hoher technischer Aufwand, der letztendlich dort betrieben wird. Und die Katheter, das macht das eigentlich auch so elegant. Die Katheter werden mehr oder weniger über so eine Art Mini-GPS-System navigiert. Und die wiederum werden dann im Computer dargestellt, sodass ich zu Beginn der Untersuchung zwar etwas Röntgenstrahlung brauche, aber während der Untersuchung eigentlich die ganze Katheterbewegung und die ganze Katheterdarstellung projiziert über das Computerprogramm sehen kann, sodass ich gar keine zusätzliche Strahlung dann gebrauchen muss. Und das ist natürlich schon sehr angenehm, muss ich sagen, auch für den gesamten Alltag.
Ja, ich bin beeindruckt. Ich glaube, das 3D-Mapping-System, habe ich gerade gedacht, das nehmen wir uns nochmal ganz, ganz konkret für unsere nächste Folge, also für in 2 Wochen nochmal mit zum Einstieg, um auch nochmal zu gucken. Nach 2 Wochen sind viele Sachen wieder vergessen, was Sie da so überhaupt machen in Karlsruhe. Also Sie hören das schon, unsere lieben ZuhörerInnen wissen das auch. Wir sind hier jetzt am Ende unserer ersten gemeinsamen Folge und ich bin total glücklich und dankbar, dass Sie heute hier zu Gast waren. Also nochmal danke. Ich fand es super interessant und total bildlich. Das finde ich besonders schön, weil wir alle wissen, bin ich ja überhaupt nicht in diesem Gebiet tätig. Ich forsche ja zu ganz anderen Sachen. Ja, wenn Fragen im Raum sind, das sage ich immer, ich hoffe, das ist heute auch in Ordnung, können Sie sich natürlich immer bei Frau Unger melden oder auch bei Herrn Luig melden. Ich packe alle offiziellen Kontaktdaten in die Shownotes. Das sind aber auch die Daten, die man relativ leicht googeln kann. Und ansonsten bin ich gespannt auf in 2 Wochen, wo wir uns dann mit Wünschen und Co. beschäftigen. Wie kann wohl die Zukunft aussehen? Und wünsche bis dahin alles Gute, viel Freude beim Warten und ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.